Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch willkommen zu Intermezzo Nummer 1. Intermezzo Nummer 1, was ist das? Ich, Jan Skodlarek, habe ja meinen Podcast, den nicht noch ein Politik-Podcast, den kennt ihr, der erscheint monatlich. Der ist ein Langformat, schon eher 90 Minuten oft. Ich bereite viel vor, ich lese mich ein und das Ganze hat viele Vorteile, aber auch durchaus Nachteile, nämlich, dass ich Monate planen muss, dass ich nicht mal eben schnell was aufnehmen kann. Und diese Lücke möchte ich jetzt schließen, und zwar mit einem Format, das ich Intermezzo nenne. Das Intermezzo erscheint letzten Endes immer, wenn ich Bock habe. Es erscheint also als Kurzformat, ein Format für zwischendurch eigentlich auch, zwischen den regulären Podcast-Folgen und ergänzend. Und es hat den Vorteil, dass ich so auch aufs Tagesgeschehen reagieren kann, aktuelle Themen mit einbeziehen kann oder vielleicht auch einfach mal spontan eine Sonderfolge aufnehmen kann. So auch heute. Ihr hört gleich eine Sonderfolge, die kürzer ist als die reguläre, obwohl sie auch nicht wirklich kurz ist. Und zwar eine Folge mit mir und Marcel Lewandowski. Wir reden über ein Jahr März, wir blicken zurück, wir wagen ein Zwischenfazit, wir schauen auf eine, naja, nicht halbierte AfD, auf das Fehlen großer Entwürfe und auch auf eine Bundesregierung, die von vielen als kühl, als kalt, als technokratisch empfunden wird. Es geht um die Ehekrise zwischen CDU und SPD, um Emotionen in der Politik und die Frage, wie wehleidig man als Regierungschef sein darf. Was das Ganze mit Vertrauen zu tun hat und was Friedrich Merz mit dem Wahl verbindet, erfahrt ihr ebenfalls. Viel Spaß mit dem ersten Intermezzo. Ein Jahr März, ein Jahr März Regierung. Das verlangt nach einem Gespräch, das verlangt nach Expertise, das verlangt nach einem Interview. Und zwar mit Marcel Lewandowski. Hallo Marcel.
Moin.
Hi Marcel. Einige werden dich schon kennen, wir haben nämlich schon öfter zusammengearbeitet, aber für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich selbstverständlich sehr gerne vor. Professor Dr. Marcel Lewandowski, die Langform, du bist Professor für Regierungslehre und Policyforschung an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Du schreibst Bücher über die globale Rechte zum Beispiel oder auch über was Populisten wollen. Das sind naheliegenderweise auch deine Schwerpunktthemen, also Demokratie, Parteien und Parteiensysteme. Extremismus, Rechtsextremismus, Populismus im internationalen Vergleich. Das sind deine Themen. Das heißt, wir haben auch ziemlich viele Schnittthemen, Sachen, die uns gleichermaßen interessieren. Nur hast du mehr Expertise. Das ist deswegen naheliegend, dass ich dich konsultiere, dass wir ein bisschen sprechen und dass wir uns auch jetzt mal anschauen, wie die Merz-Regierung performt oder was wir für so ein Zwischenfazit ziehen können unter ein Jahr März. Ja, die neue Bundesregierung, die ist gar nicht mehr so neu, kann man sagen. Sie ist jetzt ein Jahr im Amt. Seit einem Jahr ist Friedrich Merz auch unser Bundeskanzler. Hat diese Regierung aus deiner Sicht eine schöne Geburtstagsparty verdient?
Gut, ich meine, sie ist noch im Amt. Das ist sicherlich aus Sicht vieler Beteiligter schon eine ganze Menge. Und das ist eine etwas ungewöhnliche Aussage für eine Parteienkonstellation, die mal als große Koalition bezeichnet wurde. Aber das natürlich schon allein mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr ist. Die Regierung hat auf der einen Seite sehr viele Gesetze angestoßen. Ich glaube, wir reden so hier ungefähr von 175 Gesetzesentwürfen, die von der Regierung kommen. Aber was ihr so ein Stück weit fehlt, ist der große Wurf. Und das ist auch deshalb aus meiner Beobachtung ein Problem, weil es seitens der Medien auch die Erwartung an einen Kanzler Merz immer gegeben hat, ein Kanzler der harten Reformen zu sein. Und das ist auch etwas, was er sich, wenn man so will, selbst eingebrockt hat. Denn er ist mit einem solchen Versprechen, aber auch, so würde ich sagen, mit dem Gestus des Reformers angetreten. Und das Klein-Klein der Bundesregierung ist sicherlich aus Sicht der Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zum Teil sehr erfolgreich. Das würde ich gar nicht bewerten wollen. Aber ich glaube, dass insgesamt diese Regierung ein bisschen daran krankt, dass sie einerseits dieses Reformversprechen vor sich herträgt und auf der anderen Seite es aber auch diese Erwartung gibt, denn es ist ja eine Regierung, die in einer Zeit zustande gekommen ist, die viele als auch Erosion erfahren der demokratischen Verhältnisse. Ich spitze das jetzt mal so zu, ich sage gar nicht, dass ich das teile. Und deshalb sind die Ansprüche an diese Regierung sehr hoch. Kurzum, sie darf sich durchaus ein Stück von der Torte abschneiden, aber ich glaube, da liegt der Blick eher in der Hoffnung auf das Kommende als im Stolz auf das vergangene Jahr.
Ja, die Hoffnung auf das Kommende hat Friedrich Merz diesbezüglich schon auch früh geschürt, auch als er noch nicht mehr annähernd in der Nähe von der Kanzlerschaft war. Vor vielen Jahren ist Friedrich Merz angetreten und sagte schon, er wolle die AfD halbieren. Und tatsächlich auch 40% erzielen für die CDU. Das ist jetzt, da kann man sagen, das ist von was hat er 2018 gesagt, aber er hat den Anspruch zumindest, die AfD klein zu halten, immer wieder wiederholt. Also man kann es auch nicht als Schnee von gestern abtun. Und er ist daran, stand jetzt, massiv gescheitert. Also die CDU und die AfD haben sich angeglichen in einigen Umfragen oder streckenweise ist die AfD sogar stärkste Kraft im Land. Bei der Bundestagswahl 2025 hat die AfD über 20% der Stimmen erreicht, wurde zweitstärkste Kraft. Und da muss man sich ja fragen, was bedeutet das? Also was ist das? Ist das ein Scheitern? Ist das ein Realitätsverlust von vornherein? Oder war da einfach groß was angekündigt und man muss oder gehört das auch zum politischen Geschäft, dass man irgendwas ankündigt und sagt, ich werde alles ändern, alles wird besser mit mir? Ist das Wahlkampf? Wie schätzt du das ein? Oder ja, wie groß ist das Scheitern dieser AfD-Halbiernummer aus deiner Sicht?
Also ich nehme Friedrich Merz persönlich ab, dass er das tatsächlich geglaubt hat. Ich glaube, dass Friedrich Merz dachte, er hat die richtige Strategie, diese Mischung aus ökonomischen Reformen, von denen er glaubt, dass sie funktionieren, plus einer gesellschaftspolitisch konservativen Haltung, insbesondere in der Migrationspolitik, plus einem Bekenntnis zur liberalen Demokratie. Ich glaube, dass er gedacht hat, das ist das Rezept, um die AfD zurückzudrängen. Und das hat nicht funktioniert. Jetzt kann man da zwei Positionen zu einnehmen. Man kann sozusagen als jemand oder man kann sozusagen mit der Brille desjenigen draufschauen, der vielleicht kritisch gegenüber Merz eingestellt ist. Und dann diejenigen werden sicherlich so ein bisschen, ne, wie Nelson Nanz, haha, das Ganze sich anschauen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, man muss ja schon sehen, die Christdemokraten, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, sind ja die Schlüsselspieler, wenn es um die Frage geht, hält man die radikale oder teils auch die extreme Rechte aus der Regierung heraus oder nicht? Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich ein Stück weit besorgniserregend, denn, und das ist nicht allein die Schuld von Merz, ja, das würde ich überhaupt nicht mal sagen, die Christdemokraten sind nicht momentan in der Lage, das wirklich klar zu verhindern. Zumindest sieht es momentan nicht so aus. In Thüringen hat es noch funktioniert, aber Sachsen-Anhalt wird, was das angeht, schon vielleicht eine etwas andere Hausnummer werden. Und ich glaube, dass das Problem hierbei ist, und damit ist Friedrich Merz überhaupt nicht allein, das trifft auch nicht nur auf die Christdemokraten zu, sondern auch auf die Sozialdemokraten, ich würde sogar sagen, teilweise auf die Grünen sogar. Das, was die Parteien denken, was funktioniert, wenn es um die Frage geht, wie schafft man es, Wähler, die mit der AfD sympathisieren oder sie sogar tatsächlich unterstützen, zu gewinnen bzw. zurückzugewinnen, das funktioniert nicht. Das können wir nachweisen. Also das ist jetzt auch überhaupt nichts Neues. Sage
Du
auch
meinst
nicht ich.
das berühmte Kopieren zum Beispiel, ne? Das
Genau, also
berühmte.
ich würde gar nicht mal kopieren sagen, weil da gehört schon einiges zu, dass man solche Positionen kopiert. Ich würde sagen, aufschließen. Ja? Also das positionale Aufschließen an die Positionen der AfD. Aber auch, sage ich mal, diese Ähnlichkeiten in der Sprache, ne? Also das Geraune vom Stadtbild oder auch die berühmt gewordenen oder berüchtigt gewordenen kleinen Paschas, die mal erwähnt wurden. Wir wissen aus verschiedenen Studien, Namen, die man hier nennen müsste, Werner Krause, Tarek Abu-Chadi oder Vicente Valentim, die zeigen, A, wenn man sozusagen in den Positionen restriktiver wird, wenn es um Migrationspolitik geht, dann gewinnen im Zweifel die Rechtspopulisten sogar noch hinzu. Und wenn man in der Sprache sich annähert, dann führt das zur Erosion demokratischer Normen bei den Zuhörenden. Und das
Ja.
über, und zwar mehr, als wenn die Rechtspopulisten das selber tun. Und das ist ja auch überhaupt nicht überraschend, denn das, was dahinter steht, ist eine Normalisierung dieser Sprache und eine Legitimation dieser Position. Und wenn das die Parteien des sogenannten Mainstreams machen, dann, oder die Parteien der Mitte, wenn man so will, ja, obwohl bei der Begriff natürlich problematisch ist, wenn die Parteien das machen, dann profitiert am Ende davon die AfD oder auch deren Pendants in anderen Ländern. Das ist ja nicht auf Deutschland beschränkt.
Ja.
Und was mich immer wieder überrascht ist, dass dass die politischen Akteure da so ein bisschen resistent sind gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ratschlägen. Ne? Sie müssen sie
Ja.
natürlich nicht aufnehmen, sie machen, treffen ihre Entscheidung selbst, will da nicht falsch verstanden werden. Aber da ist die Lage doch schon relativ eindeutig in der Literatur. Und ich meine, Kolleginnen und Kollegen äußern sich auch dazu, auch medial. Und ich finde es schon überraschend, dass das doch teilweise sehr wenig Resonanz findet.
Ja, es ist durchaus eine Lernresistenz festzustellen oder vielleicht auch eine Dickköpfigkeit. Man macht aber weiter das, man geht den Weg weiter, den man eh schon geht und lässt sich dann nicht reinreden von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja da sind. Denn du sprichst es an, ne? Wenn man so redet wie die Rassisten, wenn man so redet wie die Extremisten, wenn man deren Art und Weise zu sprechen, zu denken, normalisiert, legitimiert man das eben auch, ne? Und dann denkt sich ja vielleicht auch der Bürger, okay, dann will ich das Original. Aber also klar, Stadtbild war ganz bekannt, auch letztes Jahr auch als ein durchaus als rassistisch empfundener Skandal, den Merz auch über Wochen lang hat köcheln lassen und wo er auch gar nicht rauskam und wo man so kommunikative Schwierigkeiten auch sicherlich gemerkt hat, formulieren wir es mal so vorsichtig, kommunikative Schwierigkeiten standen im Raum. Aber auch abseits von Stadtbild und Co. hat man manchmal den Eindruck, dass Merz mit seinen Bürgerinnen und Bürgern fremdelt. Erst vor wenigen Tagen gab es eine Veranstaltung in Salzwedel, wo Bürgerinnen und Bürger mit ihm in Kontakt treten konnten und mit ihm sprechen konnten. Und unter anderem gab es dort eine krebskranke Bürgerin, die sich gemeldet hat und letzten Endes auch Krankenkassenreform kritisiert hat und gleichzeitig kritisiert hat, dass Politikerinnen und Politiker immer mehr verdienen aus ihrer Sicht. Und da stand er auch in der Kritik. Er ist dann sehr schroff mit ihr umgegangen. Also eine Krebskranke, eine sterbende Frau, ja, die letzten Endes, die ihn auch zynischerweise oder alle Zuhörenden zu ihrer Beerdigung eingeladen hat und so. Das war eigentlich auch, ja, irgendwie auch bewegend, würde man meinen, oder zumindest ein krasser Moment. Und er hat sie relativ brüsk zurückgewiesen und sie quasi als desinformiert dargestellt und gesagt, ja, ach, zu keinem Zeitpunkt ist von uns erwogen worden, die Bezüge der Mitglieder der Bundesregierung auch anzuheben, zu keinem Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und da war wenig Empathie und da war wenig, ja, da war einfach letzten Endes wenig Anbindung an den Menschen, an den Bürger und überhaupt an diese ganzen diese Veranstaltung. Es war der Tag des Lokaljournalismus in Salzwedel. Da gab es auch ganz oft Gelächter. Ne, da wurde dann gefragt, was ist besser geworden, seit Sie Kanzler sind? Ja, und da gab es erstmal ein ja, zum Teil auch ein bisschen höhnisches Gelächter im Publikum und dann hat Merz sowas erzählt von, ja, ich habe die NATO gerettet und so weiter und so fort und hat probiert sich da so ein bisschen ja, gut darzustellen. Aber erstmal war da ein Fremdeln. Und deswegen meine Frage an dich, warum fällt das Friedrich Merz so schwer? Warum hat er so einen problematischen oder einen scheinbar problematischen Umgang mit seinen Bürgerinnen und Bürgern?
Ich kann natürlich auch nur über die öffentliche Figur Friedrich Merz sprechen, weil ich natürlich seine interne Motivation und auch seine Persönlichkeit nicht kenne. Aber wir können ihn ja letztlich beurteilen schon seit den 90er Jahren. Ja? Und also der berühmte Bierdeckel mit der Steuererklärung. Und ich würde es so sehen, ich würde sagen, Merz ist ein geborener Oppositionspolitiker. Und als Oppositionspolitiker funktioniert natürlich seine Art und Weise der Kommunikation auch. Sie ist schroff und zugleich technokratisch. Und das, was Merz auszeichnet, ist nicht zwingend menschliche Wärme.
Nee.
Das muss aber auch nicht sein. Ja, Angela Merkel galt auch als technokratisch. Und es gab auch bei Angela Merkel Momente, in denen sie nach Eindruck mancher, ich würde es mal so formulieren, menschlich awkward rüberkam. Ja, das
Ja.
zeichnete Merkel aber ein Stück weit irgendwann auch aus. Ne? Also sie hatte da auch geschafft, eine Marke zu entwickeln und sie wirkte nicht schroff. Und sie hatte auch eine funktionierende große Koalition, was eben auch nicht nur an ihr lag. Also, sie hat ja auch mit Schwarz-Gelb regiert, aber dann eben wiederum lange mit großen Koalitionen. Das lag nicht nur an ihr, sondern das lag auch an anderen Akteuren, die sehr professionell agiert haben und diese Regierung zusammengehalten haben. Und beispielsweise in der Euro-Krise hat diese Regierung mit ihr und Steinbrück sehr gut funktioniert. Das hat natürlich zu ihrem Nimbus beigetragen. Merz kann das noch gar nicht vorweisen. Das ist, glaube ich, ein Stück weit ein Problem. Und man muss allerdings auch dazu sagen, wenn du als Politiker in so einer Situation gerätst, wie die Situation mit der krebskranken Frau, wo du mit einer persönlichen Tragödie konfrontiert wirst, die man dir unmittelbar zeigt, dann bist du in der Situation, dass du einerseits da irgendwo sozusagen glaubst, du musst deine Reformen verteidigen und auf der anderen Seite musst du aber auf diesen Menschen reagieren. Und das ist Merkel in anderen Situationen teilweise auch nicht gelungen. Ich erinnere an die Situation mit dem kleinen Mädchen, wo sie es auch sozusagen auf einer sachlichen Ebene nicht so wirklich ge geschafft hat, ihre Asyl- bzw. Migrationspolitik zu erklären. Aber sie hat zumindest den Versuch gemacht, sich auf das Mädchen als Mensch einzulassen, ne?
Darf ich kurz einhaken? Die Geschichte, vielleicht haben nicht alle die Geschichte präsent, was gemeint ist mit Merkel und dem kleinen Mädchen. Das war auch eine Talkrunde, im Fernsehen übertragene Talkrunde, wo es eben auch um Migrationspolitik und um Flucht ging. Und ja, das Mädchen war selbst nach Deutschland geflohen, korrekt? Und sie hat dann letzten Endes eine Frage gestellt. Und auch da hat dann Frau Merkel eher technokratisch geantwortet. Und dann hat das Mädchen, ich weiß nicht, sie wird eine Teenagerin oder vielleicht noch nicht ganz sogar, ich glaube, eine frühe Teenagerin und hat dann angefangen zu weinen. Und dann ist Merkel hin und hat sie getröstet. Mehr schlecht als recht, aber der Versuch war da. Und bei Friedrich Merz war das jetzt zum Beispiel nicht so da. Der hat nicht mehr versucht, tollpatschig Empathie zu simulieren, sondern
Nein.
der ist da drüber hinweggegangen.
Nein, also das ist, glaube ich, auch das Problem, dass er einem ja bewusst sein muss. Also wenn du für Reformen stehst und sagst, die Bürger müssen den Gürtel enger schnallen, dann sind das die Menschen, auf die das zutrifft. Das sind die Menschen, die den Gürtel enger schnallen müssen. Die sagen dir das dann und die erzählen dir dann davon, wie sich das in ihrer Lebenssituation teilweise auch drastisch auswirkt und wie das sozusagen auch kontrastiert wird in ihrer Wahrnehmung mit dem, was Politik ist und tut. Ja? Und ich glaube, dass da schon die Kunst ist, auf der einen Seite zu sagen, ja, wir machen das und wir machen das aus diesen und jenen Gründen. Und ich stehe dazu, dass wir diese Einschnitte oder Belastungen vornehmen oder dass diese Regierung auch Schwieriges tut. Und dann das zu verbinden damit, dass man zeigt, ihr persönliches Schicksal betrifft mich gerade trotzdem. Wir machen es und es ist hart und es ist meine Aufgabe, hier jetzt zu stehen und zu ertragen, dass dieses Schreckliche Ihnen passiert. Und auch das, selbst wenn ich das so sage, ist mir vollkommen bewusst, dass das teilweise auch fast schon einen zynischen Charakter hat. Aber ich glaube, dass das Problem als Staatsmann oder Staatsfrau genau dieses Dilemma ist. Und das schafft Merz eben nicht, ne? Also Merz ist jemand, der, das merkt man, glaube ich, ganz gut, der ist in diesem Modus der Forderung und kommt mit diesem Modus der Verteidigung nicht so richtig zurecht. Und ich glaube, das zeichnet auch seine Kommunikation als Kanzler aus.
Bernd Ulrich schrieb dazu in der Zeit, Zitat: Man muss es vielleicht einmal aussprechen, auf dass es sich ändern kann. Noch nie in der Geschichte der Republik gab es eine Regierung, die so wenig Kontakt zu den Menschen hatte, weder geistig noch moralisch, geschweige denn emotional. Zitat Ende. Ja, bringt uns auf eine Frage, die schon hier angrenzt, die wir schon ein bisschen besprechen. Wie viel Emotion braucht Politik eigentlich? Also, was macht es mit einem Land, wenn Technokraten regieren?
Kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, dass es nicht unbedingt um die Frage geht, Emotionen oder Technokratie. Es geht um die Frage, in welchem Modus lässt sich Vertrauen herstellen. Und meine Beobachtung ist, und das zeigen ja auch Zahlen, dass bei vielen Menschen es einen starken Verlust von Vertrauen in Demokratie, demokratische Institutionen, Regierung, Parteien gibt. Ne? Das ist nicht die Mehrheit. Es gibt sozusagen immer noch eine relativ große Anzahl von Menschen, die haben Vertrauen in die Demokratie. Aber wir können aber schon feststellen, dass das stark erodiert. Und die Frage ist, glaube ich, nicht, braucht man generell mehr Emotionen oder braucht man sozusagen mehr technokratisches Regieren, sondern die Frage ist, was braucht man wann? Und nicht jeder Politikertypus, nicht jeder Kanzlertypus ist in jedem Moment der Geschichte geeignet, ne? Also ein Beispiel während der Eurokrise, da ging es um harte Reformen, die auch im Ausland überhaupt nicht populär waren, ne? Also Merkel als Austeritätspolitikerin war überhaupt nicht populär in Griechenland oder anderen Ländern, ne?
Wurde als Hitlerfigur dargestellt, wurde mit Hitler behandelt
Natürlich,
und
ne?
dergleichen. Ja.
Genau, richtig. Also wir erinnern uns an die Syriza, die linkspopulistische Partei in Griechenland, hat mit Merkel in ihren Kampagnen gut gearbeitet, ja? Also aus ihrer eigenen Sicht. Und ich glaube, dass wir dass Merz womöglich etwas fehlt, was er aber brauchen würde, und das wäre diese Möglichkeit, seinen Kommunikationsstil an diese Lage anzupassen. Er ist im Prinzip, ich spitze das jetzt mal zu, eigentlich ein Kanzler der späten 90er Jahre, ne? Er ist eigentlich so ein Kanzler für diese großen Reformen vor dem Hintergrund demokratischer Stabilität. Ich glaube, das ist sozusagen das, wo er auch herkommt, gedanklich, oder wo er auch sozialisiert wurde. Und da hat er sich nicht von gelöst. Und ich glaube, dass jetzt für den Moment ein Kanzler oder eine Kanzlerin notwendig wären, die eine vor allem erstmal eine gewisse Autorität innerhalb der Koalition haben. Und das ist, glaube ich, was, das geht über die Frage nach der Kommunikation nochmal hinaus, ne? Also es geht nicht nur einfach darum, wie kommuniziert die Person muss ja etwas kommunizieren, wofür sie intern die Grundlagen schafft. Und jetzt hat aber Kanzler Merz das Problem, er regiert zusammen mit der SPD, die selber struggelt, so muss man das formulieren, ja, und mit einer CDU, CSU, die überhaupt nicht geschlossen hinter ihm steht, ja, und das ist, glaube ich, was, das lässt sich. Also, ich würde mich fast so versteigen. Es geht gar nicht um die Frage, in welchem Modus kommuniziert man. Es geht um die Frage, hat man die Substanz? Und dann ist sozusagen die Kommunikation eigentlich zweitrangig. Ja, oder das ist sozusagen das, nicht zweitrangig, sondern das ist das, was sekundär auf die Substanz, auf die Unterstützung folgt, die man in einer solchen Regierung hat. Und die ist bei Merz ziemlich fragil.
Die Substanz ist fragil, Aufbruch ist nicht zu erkennen, aber anderes ist durchaus zu erkennen, finde ich, in einem Jahr Merz, in einem Jahr Merz Regierung, zum Beispiel ein Rechtsruck. Ja, also als Beispiel würde ich jetzt bringen, dass als Argument, dass das Bundesprogramm Demokratie leben ein Förderprogramm für verschiedene, ja, eben Programme, aber auch Nichtregierungsorganisationen und so weiter und Vereine und so weiter, das Ziel hat, Demokratie zu fördern und Vielfalt zu gestalten. Das ging jetzt über einige Jahre und gefördert werden da unter anderem die Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch Hate Aid zum Beispiel, die sich um Hassrede und Opferschutz kümmern, aber auch die Bildungsstätte Anne Frank wird gefördert. Also es geht um Präventionsarbeit, um Opferschutz, um Bildungsarbeit, um Aufklärung. Jetzt wird dieses Demokratie-Leben-Programm neu strukturiert. Viele Kritikerinnen, ich inklusive, sagen eher demoliert, abgerissen. Ja, es wird auch ganz klar kommuniziert von der Merz-Regierung, die bisher geförderten Programme und NGOs sind uns zu links, einerseits. Andererseits gibt es auch jemanden wie den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Buchhandlungen Extremismus unterstellt. Gerade erst wurde gerichtlich untersagt, dass er linken Buchhandlungen politischen Extremismus unterstellen darf. Das ist keine Äußerung, die er weiterhin tätigen darf. Überhaupt ist die Rolle des Verfassungsschutzes dubios in dieser ganzen Geschichte. Meine Frage an dich: Wie viel Rechtsruck gab es in einem Jahr Merz?
Quantifizieren würde ich das ungern, aber ich glaube, dass wir schon gewisse Tendenzen sehen. Es gab punktuell durchaus, wir erinnern uns an den Anfang des Jahres 2025, auch faktisch sage ich, Zusammenarbeit mit der AfD, auch wenn es sozusagen verneint wird. Und ich Merz glaube, dass er das gar nicht in Form einer Koalition oder Minderheitsregierung würde haben wollen. Aber es gab sie, nämlich bei dieser Resolution, die der Bundestag da beschlossen hat. Da geht es gar nicht darum, dass man das aktiv gesucht hat, sondern da geht es darum, dass sozusagen die AfD dazu beigetragen hat, dass das eine Mehrheit gefunden hat. Das ist der eine, das eine. Das zweite ist, Wir wissen schon, dass es auch innerhalb der Konservativen nach der Ära Merkel den Wunsch gibt, zu dem zurückzukehren, was man sozusagen was man als eine echte konservative Politik versteht. Wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch und so weiter. Da empfindet man in vielen Teilen auch der Union die Ära Merkel als gesellschaftlich viel zu liberal. Und diese Kritik gab es ja auch schon während ihrer Regierungszeit. Nur hat Merkel Wahlen sehr überzeugend gewonnen. Und deshalb wurde das nur bedingt laut und hatte auch ein sehr funktionierendes Netzwerk innerhalb der Partei. Ich glaube, dass dann, was wir jetzt sehen, schon Versuche sind, die Konservativen auch, was ihr Profil angeht, zu schärfen. Ich will es mal so formulieren. Und das bedeutet schon, dass man sich vor allem gegen die politische Linke stellt. Und insbesondere auch Jens Spahn und andere in der Union, glaube ich, stehen für eine solche Strategie. Ich halte diese Strategie jenseits der Frage, wie man sich selbst politisch positioniert, für problematisch. Warum? Weil sie, glaube ich, verkennt, dass egal wie man selbst zu bestimmten zivilgesellschaftlichen Organisationen steht, man kann ja durchaus auch die politisch inhaltlich ablehnen. Das find ich vollkommen in Ordnung. Und dass Konservative keine Fans der Amedeo-Antonio-Stiftung sein müssen, ist auch völlig in Ordnung. Aber die Frage ist doch, inwiefern lässt man den Gedanken zu, dass diese zivilgesellschaftlichen Organisationen ihren Beitrag leisten zu einem demokratischen Pluralismus und damit auch zumindest zu dem Versuch beitragen, dem tatsächlichen Erstarken der extremen Rechten weiter vorzubeugen. Ja, es gibt in Teilen Deutschlands, auch insbesondere Ostdeutschland, gibt es Landstriche, da sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf staatliche Gelder angewiesen sind, diejenigen, die versuchen, noch beispielsweise Demokratieprogramme umzusetzen. Und zwar mit die einzigen, ne? Was auch daran liegt, zum Beispiel, dass Parteien da sehr schwach sind. Ja? Und das wird da teilweise nicht gesehen. Und es gibt schon, glaube ich, dann auch nochmal eine strategische Überlegung, das ist aber nur meine Vermutung, innerhalb der Union, die durchaus sieht, dass es ein Problem ist, mit den Sozialdemokraten zu regieren. Und die mit Sicherheit darüber nachdenken, welche Alternativen gibt es, in denen der die Union ein schärferes Profil haben kann. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was man sehen kann. Und dann kommt natürlich hinzu, wir sehen, da haben wir eben schon drüber gesprochen, in der Sprache, aber auch in der Position schon den Versuch, zumindest auf halbem Wege den Wählerinnen und Wählern der AfD entgegenzukommen. Und darüber haben wir schon gesprochen, ne? Den Begriff des Rechtsrucks würde ich deshalb nicht verwenden, weil ich ihn analytisch nicht sehr präzise finde. Aber wir haben in der Forschung den Begriff des Mainstreaming. Und das bedeutet, dass sozusagen eine bestimmte Sprache und bestimmte Positionen, die vorher an den Rändern des politischen Systems verortet waren, jetzt stärker von den Parteien des Mainstreams oder der Mitte in Anführungszeichen aufgegriffen werden. Und das können wir tatsächlich sehen, dass das der Fall ist. Und da haben wir schon gesagt, das ist etwas, was auch der radikalen bzw. extremen Rechten eher zugutekommt, als dass es sie schwächt.
Du hast die SPD angesprochen, sehr spannendes, komplexes Thema. Die CDU, CSU, die regieren ja nicht alleine, sondern eben mit der SPD, auch wenn man manchmal wenig vernimmt von ihnen. Bernd Ulrich schreibt in dem Text, die kühlste Regierung aller Zeiten, aus dem ich vorhin schon zitiert habe, unter anderem ebenfalls. Die SPD hat schon vor einer Weile aufgehört, also ich zitiere, die SPD hat schon vor einer Weile aufgehört, als Partei noch wirklich zu existieren. Sie ist vielmehr Teil des Staatsapparates geworden, ohne den sie kaum mehr überlebensfähig wäre. Die ewige Gravitation des Regierens hat für die Sozialdemokratie den Raum des Möglichen geschlossen. Wenn die SPD machen dürfte, was sie will, würde sie merken, dass sie kaum noch weiß, was sie wollen könnte. Zitat Ende. Also ein schöner Satz und eine kluge Beobachtung. Und ich frage mich, wenn ich sowas lese, steckt die SPD nicht bloß in einer unglücklichen Ehe mit der CDU oder CDU-CSU, sondern vor allem auch in einer handfesten Identitätskrise? Wie siehst du das?
Diese Identitätskrise hat die SPD nicht alleine, sondern das ist ja eine Analyse, die kennen wir schon seit Mitte der 90er Jahre, ja, für die sozialdemokratischen Parteien. Damals hat man das versucht zu beantworten, insbesondere in Deutschland oder auch in Großbritannien durch diese Adaption wirtschaftsliberaler Positionen in Gestalt des Dritten Weges oder New Labour oder auch der SPD unter Gerhard Schröder. Das hat die SPD kurzzeitig aus dieser Krise herausgeführt, oder was sagen, also sagen wir es anders, das hat die SPD kurzzeitig stabilisiert und ihre Wahlergebnisse beschert. Auch Labour hat natürlich davon profitiert. Aber es hat dann langfristig, glaube ich, dazu geführt, dass diese Identitätskrise, wenn man den Krisenbegriff benutzen will, verstärkt wurde. Und ich glaube, die SPD hat zwei Probleme in der Tat. Da würde ich die Analyse schon auch teilen. Auf der einen Seite hat sie für sich noch nicht so richtig herausgearbeitet, was eigentlich ihre langfristige, und jetzt sage ich ein Wort, das eigentlich ein bisschen, ich würde fast sagen, schmierig ist, ja, Zukunftsvision ist, ja. Bei mir im Büro hängt Helmut Schmidt, ne, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen und so weiter, aber sie hat nicht so richtig für sich herausgearbeitet, was denn jetzt tatsächlich ihr langfristiges Ziel ist, vor allem mit Blick auf die Frage, die eigentlich auf dem Tisch liegt. Nämlich die des sozialen Ausgleichs. Das ist jetzt, also es gibt viele Studien, die sind nicht ganz alle ganz eindeutig, da gibt es auch viele Widersprüche, aber wir können schon sehen, da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen der Zufriedenheit mit Demokratie und der Verteilung von Einkommen beziehungsweise von Gütern. Ja? Und da, wo die Verteilung besonders schlecht ist, da oder besonders weit auseinander geht, ja, da ist die Schere weit auseinander geht, da ist die Zufriedenheit mit der Demokratie auch gering. Also Kollegin Lea Elsässer, Armin Schäfer arbeiten zum Beispiel dazu. Und was man dann sehen kann, ist, eigentlich ist das für die Sozialdemokratie, wenn man so will, ein gefundenes Fressen. Das ist eigentlich etwas, was sozusagen die sozialdemokratische Kernfrage berührt. Demokratie als soziale Demokratie zu verstehen. Und das schafft die SPD aber momentan nicht. Und ich glaube, diese Identitätskrise in Anführungszeichen, die hängt eben weniger stark so mit der Frage zusammen, wo steht der demokratische Sozialismus nach 1990, ja, sondern das hängt, glaube ich, eher mit der Frage zusammen, wie schafft es eine Partei, dauerhaft zu regieren und sich trotzdem zu profilieren? Und das schafft sie momentan nicht. Und das hängt, glaube ich, teilweise auch mit wirklich organisatorischen Kleinstfragen zusammen, etwa der Frage, ob bestimmte Akteure bereit sind, aus der Regierung auszuscheiden. Und wenn die nicht bereit sind, aus der Regierung auszuscheiden, dann kommt eine Partei in diesen internen Modus der ständigen Verteidigung und des Faust in der Tasche ballen, nur damit man nicht wieder in die Opposition geht. Und man muss schon sehen, so ist zumindest meine Beobachtung, die Gestaltungsmöglichkeiten für eine Sozialdemokratie momentan an dieser Regierung, in dieser Lage, mit dieser Konkurrenz im linken Feld, seitens der Grünen und seitens der Partei Die Linke, die sich 25 überraschend wirklich gefangen hat, die ist wahnsinnig groß und da schafft es die SPD momentan nicht, ein Profil auszubilden. Das hängt aber, glaube ich, auch ein Stück weit damit zusammen, dass sie die Akteure nicht hat. Sie hat nicht diese Politikerinnen und Politiker, bis auf Boris Pistorius, die tatsächlich einen Nimbus hätten, der sie nur in die Nähe der Kanzlerkandidatur führen würde.
Da stimme ich zu, es scheint so. Und ja, es gibt viel Dissens in der Regierung, es gibt viel Streit in der Regierung. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Ein Friedrich Merz hat doch jetzt neulich beim Josga im Interview, es gab auch ein längeres Interview zum eben einjährigen Jubiläum, und da sagte er unter anderem: Ich habe keine Vollmacht, die CDU umzubringen. Zitat Ende, sagt er das theatralisch. Aber ja, ich habe mir sofort gedacht: Gut, Lars Klingbeil hat auch wahrscheinlich auch keine Vollmacht, die SPD umzubringen. Halt, ne? Und ja, da fragt man sich so: Inwiefern ist denn Streit in einer Demokratie normal? Wie viel Streit ist denn noch gut und richtig? Und sind wir da vielleicht ein bisschen feinfühliger? Sind wir da ein bisschen genervter, auch wegen der Ampel? Oder wie siehst du das gerade hinsichtlich Streit?
Also, das ist ja immer so diese Frage. Also, Parteien betonen ja immer, wie pluralistisch sie sind, und dann hassen sie es aber, wenn es zu Kampfabstimmungen kommt. Ja? Oder wenn, ich meine, wenn ein Spitzenkandidat oder ein Kandidat für ein Amt in einer Partei nicht wesentlich mehr als 90% bekommt, dann redet man schon von der Spaltung, um das mal so überspitzt zu formulieren. Das ist so ein Dilemma, in dem Parteien immer stecken, und trotzdem ist der Anspruch an Parteien selbst, dass sie einerseits viele Interessen oder möglichst viele Interessen in sich vereinen und dann aber auch in der Lage sind, sie zu bündeln. Und diese in der Lage sein, sie zu bündeln, das ist eine Organisationsfrage, ne? Also da geht es um Aushandlungsprozesse und das wiederum hängt einerseits von den Strukturen ab, auf der anderen Seite hängt es aber auch davon ab, inwiefern gibt es Personen, die das können, ne? Und mit können meine ich auch dann die persönliche Integrität und auch die persönliche Programmatik, für die man steht, in die Waagschale zu werfen, um dann auch Unterstützung zu generieren. Ne? Das drastischste Beispiel für sowas ist Basta von Gerhard Schröder, ne? Der dann sozusagen den Streit um die Agenda 2010 schlicht und einfach mit der Frage verknüpft hat, ob er Kanzler bleibt. Ja? Das ist natürlich nicht ideal, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Und das ist für eine Partei auch sehr, sehr schwierig. Und das hat auch zu sehr viel Frust geführt in der SPD, würde ich vermuten. Aber es zeigt schon, Lars Klingbeil ist so eine Person nicht. Lars Klingbeil ist auf einem Parteitag ordentlich abgestraft worden, gemessen an dem Ergebnis, das er erreicht hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch noch einmal auf der einen Seite stärker beobachten, durch soziale Medien, auch dadurch, dass das Medien natürlich solche innerparteilichen Streits gerne aufgreifen, weil es sozusagen die Möglichkeit der Skandalisierung bietet, die man dann wiederum auch vermarkten kann. Also das sage ich ohne Zynismus. Und dann auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch schon so, dass genau diese Frage, wohin man denn mittel- und langfristig gehen will, ich glaube, in den Parteien fehlt. Und das betrifft nicht nur die SPD. Und dass aber gleichzeitig genau diese Frage angesichts der Tatsache, dass unsere Welt irgendwie in mehrerlei Hinsicht ordentlich im Umbruch zu sein scheint, virulent sich stellt.
Ja, auf
Und
jeden Fall.
das, ne, und ich glaube, dass das dazu führt, aber das ist wie gesagt nur meine Beobachtung, das ist keine harte Empirie, dass es da auch auf der einen Seite ein Bedürfnis nach Aushandeln und, wenn du so willst, Kontroverse gibt, aber auf der anderen auch ein Bedürfnis nach Entscheidung und nach Klarheit. Und das Letztere sehen wir momentan, so scheint es, viel weniger stark als den Streit.
Ja, es fehlt der große Bogen, ne, die große Vision. Es gibt die größte Ölkrise seit Jahren, eben wegen Donald Trump letzten Endes. Und dann gibt es halt ein paar Cent Tankrabatt. So, ne? Das ist so ein Rumfrickeln und ein Herumlaborieren an ganz kleinen Lösungen. Und da stellt man letzten Endes den Eimer unter die tropfende Stelle der Decke, statt letzten Endes das Dach zu reparieren. So, ne? Und das ist ein Riesenproblem. Und gleichzeitig haben wir ein politisches Personal, das sich auch nicht immer in der Verantwortung sieht oder vielleicht auch gar nicht stark auftritt. Du hast gerade erstmal Schröder genannt. Ich habe ein Zitat von Merz mitgebracht, das mit Schröder beginnt. Er hat vor wenigen Tagen ein Spiegel-Interview gegeben. Da sagte Friedrich Merz: Schröder hatte mit hartem Widerstand zu kämpfen, aber er wurde nicht so angefeindet, wie ich angefeindet werde. Ich bin nur gelegentlich auf Social Media unterwegs, aber wenn Sie mal schauen, was dort über mich verbreitet wird, wie ich da angegriffen und herabgewürdigt werde, kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Ich beschwere mich nicht darüber, aber so ist es. Zitat Ende. Und da habe ich jetzt mal so ein bisschen auch zurückgeschaut. Es gab auch viel Kritik für diese Aussage, kein Bundeskanzler hat so etwas ertragen müssen. Also wir blicken zurück, ziemlich genau vor 10 Jahren im Mai 2016 hat man Angela Merkel in ihrem Wahlkreisbüro einen abgeschnittenen Schweinekopf zum Beispiel vor die Tür gelegt. Die Täter wurden niemals ermittelt. Sie wurde Volksverräterin, Verbrecherin, dumme Schlampe, das sind alles Zitate genannt. Sie wurde mit Hitlerbart, wie gesagt, eine Eurokrise auch im Ausland dargestellt. Merkel muss weg, war ein omnipräsenter Hashtag in den sozialen Medien. Olaf Scholz wiederum beschimpfte man als Zitat Volksschädling, Versager, Kriegstreiber, Drecksau und so weiter. Und auch ein Robert Habeck als Vizekanzler hat ja ohne Ende abbekommen. Wurde eine Fähre belagert, wo er privat aussteigen wollte im Januar 2024. Und ohne Ende wurde er letzten Endes in den sozialen Medien angefeindet. Und deswegen die Frage an dich: Hat Merz überhaupt das Zeug zum Kanzler? Kann man Kanzler sein und Jammerlappen zugleich?
Also ich glaube, als Regierungschef kommt man nicht umhin, mit solchen Dingen konfrontiert zu werden. Und also Ich könnte jetzt daran die Klage darüber anschließen, wie verroht das ist. Aber nicht nur die Kanzler und Vizekanzler der jüngeren Zeit haben das zu ertragen gehabt. Erinnern wir uns beispielsweise auch daran, wie er mit Willy Brandt umgegangen ist. Ja, also natürlich noch mal vielleicht etwas anders und stärker politisch geframed. Aber diese Form der Kritik oder auch der Schmähung, so will ich es nennen, ja, die gehört zum politischen Geschäft. Leider. Natürlich ist das keine Form der politischen Auseinandersetzung, die zu gutieren wäre. Ich glaube, dass was Merz hier auszeichnet, ist nicht, dass er das beklagt. Ich glaube, das wäre auch völlig in Ordnung, das zu beklagen und zu sagen, ich halte das für schlimm, dass wir im politischen Diskurs so miteinander umgehen. Aber ich glaube, die Stärke des Kanzlers zeigt sich, dass er es nicht auf sich bezieht und nicht mit einer persönlichen Klage darüber verbindet, wie schwer ihn das im Gegensatz zu allen anderen betrifft. Ich glaube, das ist das, was eben als Schwäche ausgelegt wird.
Ja,
Und
darf ich kurz
ja.
Gegenargument, wäre natürlich, dass viele das eben nicht abkaufen, ihm das nicht glauben, ne? Dass viele Leute sagen, ja, ich beklag mich ja nicht, aber, ne? Und dann folgt die Klage, ne? Ich sehe
Genau,
das ja
ja.
auch als rhetorischen Mechanismus eigentlich. Eigentlich ist es ja Rhetorik. Er tut so, als würde sie nicht
Natürlich.
tangieren, als, und dann tangiert sie ihn sehr wohl, und er tut so, als
Exakt.
wäre er nicht wehleidig, und dann ist er wehleidig.
Exakt, genau. Also das ist so natürlich. Also genau das ist es, ne? Also er tut natürlich, natürlich sagt er, das betrifft ihn nicht, um dann sozusagen eine bestimmte, den Gestus der Stärke aufrechtzuerhalten oder der Kühle. Aber natürlich betrifft ihn das, sonst würde das ja nicht so erwähnen. Vollkommen
Ja.
klar. Und ich glaube, das ist noch etwas, was so ein bisschen darin hineinspielt, dass das, so denke ich, viele Menschen als weinerlich empfinden. Und dann auch noch mal problematisch im Kontrast zu anderen, die das eben nicht in der Form bezogen auf die eigene Situation beklagt haben. Ich kenne das nicht so von Angela Merkel. Ich weiß nicht, wie das bei Scholz war, aber ich glaube, auch da kann ich mich nicht erinnern, dass er sich so positioniert hat und dass er sich so geäußert hat.
Kurze Frage an dich. Ich hätte noch drei Fragen. Hast du noch Zeit dafür für drei Fragen? Sollte ein
Ja.
Kurzinterview werden? Okay, super.
Alles gut.
Ja, Gegenteil, ne? Also Scholz hat Merz auch vorgeworfen, er habe ein Glaskinn, und eben hat letzten Endes vorgeworfen, dass Scholz das Merz nicht einstecken könne. So, und das finde ich eine richtige Beobachtung. Und ja, wagen wir jetzt mal so ein bisschen noch die Prognose in die Zukunft vielleicht auch. Stichwort Haltbarkeit der Merz-Regierung. Wir verspüren so ein bisschen Ampel-Vibes. Also es gibt Dissens, es gibt Streit, man hat das Gefühl, die mögen sich gar nicht wirklich, und die kriegen auch Sachen gar nicht gelöst, und die haben weltanschaulich ganz unterschiedliche Haltungen. Und ja, sie streiten sich, und man ist verunsichert. So ein bisschen wie das, ne, wir Bürgerinnen und Bürger sind natürlich nicht die Kinder unserer Regierung, aber man, ne, die Eltern streiten sich, man fragt sich, scheiden sie sich jetzt? So ungefähr. Also Haltbarkeit der Merz-Regierung, Fragezeichen. Wie lange geht das noch gut? Wie lange wird diese Regierung noch performen? Da gab es ja jetzt gerade auch ein Christian von Stetten, heißt der Christian, von Stetten, ein CDU-Politiker, der dann sagte, ja, auf jeden Fall keine 4 Jahre. Also auch intern bröckelt der Glaube an die Regierung.
Ja, also Merz hat ja innerhalb der CDU nicht die Hausmacht, die frühere CDU-Kanzler oftmals hatten, ne? Also auch die von Adenauer ist irgendwann erodiert, aber erst irgendwann, ne? Und ich glaube, dass entscheidend sein wird Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt wird, glaube ich, wenn die Umfragen von Anfang des Jahres, das sind die letzten, die mir bekannt sind, sich bestätigen, tatsächlich als auch Abstimmung über diese Koalition wahrgenommen werden. Na, das ist, glaube ich, etwas, was dann zumindest die Friktionen, die innerhalb dieser Koalition da sind, auf der Bundesebene, noch einmal verstärken wird. Und dann kommt noch mal hinzu. Es kann sogar sein, dass die Union sich dann in Sachsen-Anhalt, sollte die AfD keine Alleinregierung stellen können, sich entscheiden muss, macht sie irgendeine Form der Kooperation mit der Linken oder macht sie irgendeine Form der Kooperation mit der AfD? Das hat die Union bislang für sich noch nicht zumindest öffentlich geklärt. Das wird intern sicherlich diskutiert, aber sie sitzt immer noch in dieser Position der Äquidistanz. Und ich hatte dazu vor einigen Monaten mit Anna Neuenfeld zusammen in der Taz schon eine Position auch geschrieben, die ich hier auch gerne transparent mache. Aus meiner Sicht stellt sich dann die Frage, wen sieht man in Sachsen-Anhalt als die Partei an, die sozusagen für den Moment diejenige ist, die die Demokratie, die liberale Demokratie stärker unter Druck setzt oder aushöhlen will. Und dann ist, glaube ich, die Frage relativ eindeutig zu beantworten. Und das ist aber eine, die wird nicht nur die Union in Sachsen-Anhalt dann beschäftigen, sondern die Union insgesamt. Und ich glaube, wenn gezeigt wird, dass trotz aller Versuche, jetzt die Reform auf den Weg zu bringen, Gesundheitsreform und andere, es immer noch nicht funktioniert, dass die Union in der Lage ist, den Ministerpräsidenten in einem Land zu stellen, ohne massive Probleme zu bekommen, dann wird das, denke ich, diese Regierung destabilisieren. Aber ich glaube nicht, dass das zu Neuwahlen führt. Denn Neuwahlen in so einer Situation würden, Stand jetzt, wohl dazu führen, dass die AfD stärkste Kraft würde.
Ja.
Was wäre das Outcome dessen? Entweder die Union würde Juniorpartner der AfD oder aber die Union geht zusammen mit SPD und Grünen. Das würde ja nun für einen Kanzler Merz, wäre das natürlich überhaupt nicht günstig. Und hinzu kommt, dass diejenigen, die auf ihn nachfolgen könnten, ja innerhalb der Union viel stärker im konservativen Spektrum stehen. Das heißt, sie könnten so eine Koalition auch nicht wirklich anführen. Und das ist, glaube ich, eine Situation, um die die CDU auch weiß. Und deshalb glaube ich, die sind aneinander gekettet.
Ein bisschen so eine Pest- und Cholera-Situation gerade. Aber damit wir hier nicht nur negativ sind, gerne noch die Frage: Was läuft denn gut gerade bei CDU und SPD? Wo performt die Regierung mehr als aus deiner Sicht? Wo siehst du Pluspunkte?
Also ich glaube, das, was wir eben so ein bisschen kontrastiert haben gegenüber den großen Würfen, nämlich das Klein-Klein, das darf man gar nicht in Abrede stellen, sondern es zeigt, dass die Regierung tatsächlich versucht, anhand verschiedener Maßnahmen tatsächlich kurzfristig Linderungen bei bestimmten Problemen herzustellen. Und ich würde tatsächlich auch nicht in Abrede stellen, dass das Reformchen Teil einer sehr aktiven Regierungspolitik ist. Und ich würde jetzt nicht unbedingt diese Policies im Einzelnen bewerten wollen. Das müssen Ökonomen machen und Sozialpolitiker und sich mit den Auswirkungen befassen. Aber ich glaube, erstmal, wenn wir auf das Regierungshandeln schauen, dann sieht man erstmal, da ist der Versuch da, tatsächlich auch da, wo Stellschrauben sind, die zu drehen. Ich glaube, man ist sich schon bewusst, dass man nicht dieses gemeinsame Großprojekt hat. Aber dieser Versuch ist da, das über eine Vielzahl kleiner Projekte voranzubringen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man auch erstmal registrieren kann. Und dann auf der anderen Seite sieht man schon auch, man drückt sich nicht um Reformen. Den Streit, den die haben, haben die deshalb, weil sie es versuchen. Und ich glaube, auch solche Fragen wie Gesundheitsreform, Bürgergeld, all diese Fragen, die natürlich auch politisch von der einen wie der anderen Seite problematisiert werden, das sind schon Punkte, die zeigen, dass das eine aktive Regierung ist, dass das keine Regierung ist, die versucht, unterm Radar zu laufen, die Dinge sozusagen schleifen lässt. Auch das gab es bereits, ne? Also, sie haben keine Angst vor Reformen. Das muss man, glaube ich, sagen. Und das ist, denke ich, etwas, was man sozusagen auf dieser durchaus abstrakten Ebene, wenn man so will, positiv verbuchen kann.
Also nehmen die Probleme in Angriff und sie versuchen es. Es gibt Konflikte, aber das ist ein gutes Zeichen. Abschlussfrage an dich. Wir blicken in die Glaskugel. Wo ist Deutschland in einem Jahr? Was denkst du? Spekulier mal ein bisschen.
Ja, spekulieren ist ja in meinem Beruf etwas, was wir nicht so gerne machen, ne? Und
Trau dich, trau dich.
du weißt ja, da bin ich ja sehr, sehr ängstlich, nicht wahr? Also ich würde mal zwei Szenarien mir anschauen. Und ich mache diese Szenarien abhängig davon, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt ausgeht. Szenario 1, die AfD stellt die Regierung in Sachsen-Anhalt. Und damit meine ich den Ministerpräsidenten. Und ich glaube, dass dann tatsächlich wir eine Debatte auch über das Wohl und Wehe von Demokratie haben. Die werden wir auch haben müssen, denke ich, weil die AfD eben nicht nur eine Partei ist, die für restriktivere Migrationspolitik und für konservative Gesellschaftspolitik steht, sondern für einen anderen Entwurf von Gemeinwesen, wenn man so will. Ja, das, und dann ist, glaube ich, dann haben wir, du hast eben von Diskursverschiebung gesprochen. Ich glaube, dann haben wir einen Diskurs, der sehr stark hochfährt und eine schon schwelende Debatte über Demokratie wird da noch stärker geführt. Das ist meine Vermutung fürs Erste. erste Szenario. Das zweite Szenario ist, die Wahl in Sachsen-Anhalt geht für die Parteien des Verfassungsbogens glimpflich aus und es kommt nicht zu einer Regierung mit der AfD, sondern es kommt zu einer irgendwie anders gearteten Regierung. Darin wird die Linke irgendwie enthalten sein, sei es, weil sie eine Minderheitsregierung toleriert oder aber, was ich nicht glaube, weil sie in eine Koalition mit der CDU in Sachsen-Anhalt eintritt. Wie gesagt, damit rechne ich nicht. Dann wird, glaube ich, werden die Konservativen intern noch einmal stärker diskutieren, was eigentlich ihre Richtung ist, weil sie ein ähnliches Problem haben wie auch Mario Vogt in Thüringen, dass sie sozusagen mit einer sehr ungleichen Koalition versuchen müssen, ihre Position durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, wovor insbesondere die Konservativen innerhalb der Union so ein bisschen Angst haben, weil sie dadurch eine weitere Erosion ihrer Wahlergebnisse auf der Bundesebene befürchten, nämlich dieses ewige Kompromisse machen mit anderen. Und ich denke, dass das zumindest so ganz grob zwei Aspekte von Szenarien sind, auf die wir uns, je nachdem, wie das im September in Sachsen-Anhalt ausgeht, einstellen können.
Ja, die Lage ist ernst. Das merkt man allein daran, dass Markus Söder keine Essensfotos mehr posten will. Daran merken wir, dass die Lage ernst ist. Und vielleicht noch was Lustiges zum Abschluss. Ich habe so ein gefaktes Wahlspiegeltitel gesehen mit dem Wahl drauf. Da stand dann ein Bild von dem Wahl, der jetzt gerade eben vermeintlich in die Freiheit evakuiert wurde. Er wollte nur seine Ruhe vor den Medien. Und dann kein Wahl vor mir hat so etwas ertragen müssen.
Das habe ich auch gesehen.
So, sehr gut. Ja, danke Marcel. Das war ein super Gespräch, spontanes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, eben auch spontanerweise. Und ich wünsche
Immer
dir
gerne.
einen wunderschönen guten Tag noch und einen schönen Tag. Und ihr könnt euch bei Marcel melden, ihr könnt ihm auf Blue Sky folgen. Er schreibt herausragende Bücher. Ihr findet wie immer alles in den Shownotes. Und ja, ne? Vielen lieben Dank. Bevor es für heute endet, noch ein paar Worte in eigener Sache. Also erstmal danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben per Instagram, per Blue Sky oder auch per E-Mail. Ich freue mich immer über Kommentare und über Eindrücke. Und vor allen Dingen freue ich mich auch, wenn ihr diesen Beitrag teilt. Also es wäre super cool, wenn ihr das in den sozialen Netzwerken ein bisschen streuen könntet, damit wir auch Gehör finden mit unseren Gedanken. Wenn ihr nichts verpassen wollt von mir und meiner Arbeit, dann schreibt euch doch bitte für den Newsletter ein. Der ist auf Steady zu finden oder einfach Jans Gudlarek Newsletter eingeben oder bei mir in der Bio gucken. Das heißt, ihr kriegt E-Mails von mir umsonst und da sind alle Sachen drin, die ich so mache, die Artikel, aber auch die Podcasts. Und das sind dann ganz gute Erinnerungen für euch, um halt letzten Endes zu sehen, ah ja. Da hat er wieder was am Start und für mich, um euch Sachen senden zu können. Also wer mir helfen will und wer mir in der Reichweite helfen will, der kann sich sehr, sehr gerne für den Newsletter registrieren. Das würde mich freuen. Abgesehen davon ist das Projekt hier selbstverständlich viel Arbeit. Auch das Kurzformat Intermezzo ist richtig viel Arbeit, auch wenn es spontan ist, ne, in der Vorarbeit, in der Produktion, in der Postproduktion. Ihr könnt das Ganze ermöglichen, wenn ihr ein Steady-Abo euch registriert, also für den Preis von einem kleinen Bier pro Monat oder vielleicht, wenn ihr ein bisschen spendabler sein wollt, vielleicht sogar für den Preis eines Döners oder so, kann man meine Arbeit unterstützen, meine journalistische Arbeit unterstützen, diese Podcasts unterstützen und auch mir ein Minimalhonorar ermöglichen, auch bei diesen Folgen, wo es eben keine Werbung gibt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, beim Intermezzo gab es auch keine Werbung diesmal. So oder so. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir eine Community haben und ich freue mich, dass ihr mir gerne zuhört und dass ihr mit mir mitdenkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in den sozialen Netzwerken. Wie gesagt, cool, wenn ihr die Folge teilt. Cool, wenn ihr ein bisschen auch Aufmerksamkeit schafft und wenn wir uns miteinander vernetzen, auf welchen Plattformen auch immer. Bis